Das ist wichtig. Liebe Gemeinde, geliebte Menschen, ach, die Rosi lächelt so schön, ich muss das einfach mal sagen, es ist eine Freude, euch anzugucken. Geliebte Menschen, das ist die Predigt, die der zweite Teil ist von dem, was ihr letzte Woche gehört habt, so ihr da wart. Am letzten Sonntag haben wir schon einen sehr, sehr langen Abschnitt aus dem Titusbrief gehört und darüber nachgedacht. Und in diesem Titusbrief lesen wir heute ein Stück weiter. In unserer Reihe Gemeinschaft, Gelassenheit, Gnade, dieser Dreiklang, diese Reihe, die wir heute beenden, waren wir bei der Gnade angekommen. Im Grunde sind wir immer bei der Gnade angekommen. Und das ist ja das Wesen der Gnade, dass man, egal von welcher Seite man Gott betrachtet, man immer bei der Gnade ankommt. Und das ist richtig und gut so. Beim Blick in den Titusbrief haben wir festgestellt, dass es seine Berechtigung hat, wenn ein Schreiben, das vermutlich vor 1960 Jahren an einen kirchlichen Mitarbeiter geschrieben wurde, denn das ist der Titusbrief, so ein Schreiben, das sehr explizite Ermahnungen enthält, wie verschiedene Menschen in der Gemeinde sich zu verhalten haben, Männer und Frauen, Junge und Alte, Sklaven eingeschlossen. Wir haben festgestellt, dass es ganz berechtigt ist, wenn solch ein Brief uns befremdet. Das muss uns fremd sein, denn es ist ja fremd. Wir leben in einer völlig anderen Zeit und in einer ganz anders geprägten Gesellschaft. Und wenn es heißt, dass wir der Gnade Gottes gemäß in der Welt, so schreibt Paulus des Titus, in diesem Zeitalter leben sollen, dann sehen die Konsequenzen davon für uns heute natürlich anders aus als für die Menschen von vor 2000 Jahren. Das zeitlose Element allerdings, nämlich, wie es heißt, das Erscheinen der heilsamen Gnade Gottes allen Menschen, wie schön. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Dieses zeitlose Element gilt auch uns. Und auch wir müssen, wie die Menschen damals, das in unsere ganz eigene Lebensrealität hinein übersetzen, was das heißt, wenn diese wunderbare Gnade Gottes die Menschen, also auch uns, erzieht, lenkt, leitet, so schreibt Paulus das, zu Besonnenheit, Gerechtigkeit und Gottesfurcht. Das waren die drei Begriffe. Und zum Schluss habe ich gefragt, welche Konsequenzen es hat, wenn Gottes Gnade unser Leben neu ordnet. Nicht wie vor 2000 Jahren, wir können also nicht einfach imitieren, was damals den Menschen gesagt wurde, sondern so, wie es dir und mir heute entspricht. Was heißt das, wenn Gott uns freundlich entgegenkommt in seiner Gnade? Was heißt das, wenn er auf dich wartet und wenn er zu bleiben gedenkt in deinem Leben? Und was heißt das, wenn Gott dir gnädig ist und daraus folgt, dass du auch selbst mit dir gnädig sein sollst? Das waren die Fragen, die sich beim letzten Mal so aufgetan haben. Heute also lesen wir weiter in dem Brief. Ein Brief, der ganz persönlich an Titus gerichtet war und der ihm helfen sollte, die Belange seiner Gemeinde, die Paulus auf Kreta mit ihm gegründet hatte, zu ordnen. Wir haben beim Lesen des Briefes schon deutlich gemerkt, dass wir uns in einer fremden Zeit und auch in einer fremden Kultur bewegen. Und das bemerken wir heute auch wieder. Das werdet ihr gleich am Anfang merken. Dennoch möchte ich diesmal den Schwerpunkt nicht so sehr auf die Befremdung legen, die ein solcher Text bei uns auslöst, zu Recht, sondern ich will mit euch danach suchen, wo in diesen alten Texten wir uns wieder beheimaten können, an welchen Stellen also er für uns passt, wo wir Vertrautem begegnen und was er uns heute zu sagen hat. Und jetzt hören wir den Predigtext, Titus, das dritte Kapitel, die Verse 1 bis 11.
Ich lese auch dieses Kapitel nach der Übersetzung von Roland Werner, die heißt Das Buch. Erinnere die Menschen daran, dass sie sich den staatlichen Mächten und Gewalten unterordnen und den Gesetzen fügen und so für alle möglichen guten Werke bereit sein sollen. Sie sollen niemanden mit Worten niedermachen, sondern friedfertig und gütig sein und allen Menschen mit vollkommener Sanftmut begegnen. Denn auch wir selbst waren ja früher völlig ohne Verstand und ungehorsam gegen Gott. Wir gingen in die Irre und waren versklavt an alle möglichen Begierden und Süchte. Wir führten unser Leben in Bosheit und Neid, wir waren verhasst und hassten einander. Als aber die wunderbare Großzügigkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschienen, und das geschah nicht etwa aufgrund der gerechten Taten, die wir vielleicht hätten, da rettete er uns aufgrund seiner herzlichen Anteilnahme durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung, die der Heilige Gottesgeist bewirkt. Diesen Geist hat er in reichlicher Weise über uns ausgegossen durch Jesus, den Messias, unseren Retter. So wurden wir durch seine unverdiente Gnade gerecht und jetzt sind wir Erben. Ja, das ist der Kern unserer Hoffnung, das ewige Leben. Diese Aussage ist vertrauenswürdig und ich will, dass du fest auf diesen Dingen bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, dieses Ziel haben, sich um gute Werke zu bemühen. Denn das ist gut und nützlich für alle Menschen. Doch unsinnige Streitfragen, die Beschäftigung mit Abstammungslisten, Zank und Streitigkeiten über das Gottesgesetz vermeide. Denn das ist alles ohne Nutzen und letztendlich wertlos. Wende dich ab von einem sektiererischen Menschen, wenn du ihn einmal und noch einmal zurechtgewiesen hast. Denn du weißt ja, solch ein Mensch richtet sich gegen die Wahrheit. Er wird dadurch schuldig und zieht so sein eigenes Urteil auf sich.
Ich habe als heutiges Thema formuliert, heilsame Gnade befreit. Dabei ist euch vielleicht aufgefallen, dass das Wort Freiheit in dem gehörten Textabschnitt überhaupt nicht vorkommt. Und dennoch bleibe ich dabei, dass das Erscheinen der heilsamen Gnade Gottes Menschen befreit und dass das auch in diesem Text zur Sprache kommt. An 4 Punkten mache ich das fest. Der erste, wie wir leben sollen. Der zweite, wer wir waren. Der dritte, was wahr ist. Der vierte, was sinnlos ist. Erstens, wie wir leben sollen. Darum geht es ja in dem ganzen Brief. Dass Titus praktische Dinge an die Hand bekommt, was er seinen Menschen sagen kann, wie man leben soll. Letzte Woche haben wir einiges gehört vom Miteinander und von der Vorbildhaftigkeit und was man alles nicht tun soll. Diesmal geht es los mit, am Anfang wird Titus daran erinnert, dass er den Seinen sagen soll, dass sie sich den staatlichen Gewalten unterzuordnen haben. Das klingt für uns vielleicht wieder befremdlich. Da ist also wieder dieser Begriff. Allerdings liegt der Schwerpunkt darauf, wie ein Christ sich der weltlichen Macht gegenüber ordentlich und angemessen verhält. Und damals war das eben Unterordnung unter die staatliche Gewalt. Aber man setzte sich überhaupt damit auseinander, dass man in der Welt lebte und in irgendeiner Beziehung zur Welt stand. Man hielt sich nicht von der Welt gänzlich fern. Die Welt, also dieser Aspekt des Lebens, bekommt eine geistliche Relevanz und das ist neu. Was heißt das für uns heute? Wir Heutigen müssen neu beantworten, was das heißt, heute nicht weltfremd und nicht weltfern zu leben, sondern unseren Beitrag in der Gesellschaft zu erfüllen. Und das kann für uns gar nicht bedeuten, uns allem unterzuordnen, denn wir sind ja in unserem Staat selbst diejenigen, die die Macht haben. Das ist das Wesen der Demokratie. Das bedeutet, dass, weil wir Christen sind, wir von unseren demokratischen Pflichten und Rechten Gebrauch machen müssen und dabei friedlich bleiben sollten. und Menschen mit Güte zu begegnen, was ja nicht einfach ist. Diese Freiheit, den eigenen Platz in der Welt zu haben und zu finden, ist also auch mit einer Aufgabe verbunden. Wie ich finde, jegliche Freiheit immer auch mit Verantwortung verbunden ist. Wir sind frei, aber wir haben Weltverantwortung. Zweitens, wer wir waren. Den Menschen wird in Erinnerung gerufen, dass sie selbst auch, und Paulus schließt da sich durchaus selbst ein und seinen Schüler Titus ebenso, dass sie selbst auch einst in einem Leben gefangen waren, das bestand aus Begierden und Süchten und von Hass geprägt war. Paulus schreibt, von all dem hat Gott uns befreit, indem Jesus erschienen ist, in seiner Großzügigkeit und in seiner Menschenliebe. Es liegt eine große Freiheit darin, den anderen weder hassen zu müssen, noch ihn ändern zu müssen. Wir werden daran erinnert, wir waren auch so. Wir sind zuweilen auch noch so. Das konnten wir nicht ändern. Dass sich das geändert hat, hat Gott getan. Drittens, was wahr ist. Paulus erinnert Titus an die großen Wahrheiten des Glaubens, verlässliche Wahrheiten. Er erinnert ihn daran, dass wir Erben des Heils sind und dass Gott uns das Wesentliche einfach schenkt, weil er uns liebt. Wir sind also befreit davon, uns das Heil verdienen zu müssen, auch nicht indirekt und auch nicht sekundär. Dass man gerettet wird, dafür kann man nichts tun. Das klingt so schön und es ist so schwierig zu akzeptieren. Man kann es nicht oft genug sagen, man kann sich nicht oft genug daran erinnern. Es scheint sehr schwer anzunehmen zu sein, dass das so ist. Und während wir noch versuchen, selbst so gut zu sein, dass wir es doch ein bisschen wenigstens verdienen, könnten wir uns doch schon längst, aber dafür müssten wir wie die Kinder sein, einfach darüber freuen, dass es so ist. Heilsame Gnade befreit. Gnade geschieht uns. Gnade geschieht, wenn Gott selbst bei seinen Menschen und in seinen Menschen Wohnung nimmt. Hier wohnt Freiheit, wo Gott wohnt. Also in dir und in mir. Viertens, was sinnlos ist. Nicht zuletzt ermutigt Paulus seinen Schüler, auf unsinnige Streitfragen und absurde theologische Diskussionen einfach zu verzichten. Diese Art von Diskussionen sind unserer Gemeinde natürlich völlig fremd. Vermutlich wisst ihr gar nicht, wovon ich rede. Aber worüber man sich in sinnloser Weise streitet, sagt Paulus, ist es nicht wert, dass die Gläubigen sich damit beschäftigen. Solche Diskussionen konnten und können auch heute ganze Gemeinden auffressen. Solche Diskussionen um Dinge, die am Ende nicht wirklich wichtig sind, haben aber das Potenzial, Gemeinschaft nachhaltig zu beschädigen. Und deshalb muss man vorsichtig mit ihnen umgehen. Und ich empfinde es als große Freiheit zu wissen, dass ich solche Dinge, die nicht zu beantworten sind, in Gottes Hand geben darf und auf sich beruhen lassen darf. Dass ich nicht mich verrückt machen muss und andere mit dazu, mit der Frage, was ist wahr und was ist richtig. Dieser alte Text, der uns zuweilen so befremdet, atmet Freiheit. Auch wenn wir natürlich als moderne Menschen diesen Begriff Freiheit heute ganz anders verstehen als die Menschen damals. Wir denken Gott nicht nur anders als die Christen von vor 2000 Jahren, sondern wir denken auch den Menschen, uns selbst, ganz anders. Wir haben ein anderes Menschenbild. Unser Bild vom Menschen ist viel individueller, viel gleichberechtigter. Wir sehen den Menschen mehr als einzelnen Menschen. Darum aber auch mit mehr Gestaltungsspielraum für das eigene Leben und auch mit mehr Verantwortung. Aber gleichermaßen für die Menschen damals und für uns gilt, dass wir eine Rolle in der Welt haben und damit auch im Reich Gottes, als die Menschen, die wir sind. Männer und Frauen, Junge und Alte, Menschen mit all den Farben und Unterschieden, die die Welt heute noch macht. Es galt damals und es gilt heute, der, der du bist, ist wichtig. Du bist nicht gleichgültig für das Reich Gottes. Dieser alte Text atmet Freiheit. jedoch mit unserer Art, Freiheit zu leben, in der Familie, in der Gesellschaft, auch in der Gemeinde, hätten höchstwahrscheinlich Titus und seine Glaubensgeschwister nicht viel anfangen können, um es mal vorsichtig zu sagen. Wahrscheinlich hätten sie unsere Reden von Freiheit gar nicht verstanden. Und ich vermute, es hätte ihnen sogar Angst gemacht. Vieles hätten sie für völlig falsch gehalten. Freiheit, ganz absolut gesetzt, kann auch heute noch Angst machen oder befremden. Deshalb möchte ich an dieser Stelle noch ergänzen, was ich verstehe, wenn ich von Freiheit rede. Ich glaube, Freiheit Gott gegenüber bedeutet nicht, dass nichts mehr gilt und dass jeder immer alles neu erfinden muss. Ich glaube, so eine Freiheit würde uns heimatlos machen, auch im Glauben, und uns restlos überfordern. Sie ließe uns allein mit den wichtigen Fragen unseres Lebens. Freiheit bei Gott verstehe ich so, dass wir gehalten sind von Wahrheiten, die größer sind als wir selbst. Dass Gott uns bejaht, er sagt Ja zu dir und mir, und dass Gott uns will, auch mit unseren Fragen und mit unseren Brüchen. Freiheit bedeutet vor allen Dingen, dass Gottes Liebe unverlierbar ist. Gottes Liebe ist unverlierbar. Und die Konsequenz daraus ist, dass wir uns frei bewegen können. Wir dürfen uns lösen von den Zwängen und Normen, von den eigenen, aber auch denen, die von außen kommen. Die Konsequenz daraus ist, dass nur einer in unser Leben hineinzureden hat, der aber unbedingt und notwendig, und das ist Gott selbst. Und hier nähern wir uns dem Titus wieder an. Dass Gott in unser Leben hineinsprechen darf, darin wären wir uns mit ihm einig. Und ich will den Titus und den Paulus dazu auch noch ein bisschen in Schutz nehmen. Für die damaligen Verhältnisse waren Titus und sogar Paulus fortschrittlich. Dass er zu den Sklaven und zu den Frauen überhaupt predigen sollte, war für die damalige Zeit ja alles andere als selbstverständlich. Galten die Sklaven doch als eine Art häusliches Inventar und Frauen waren eigentlich religionsirrelevant. Also was Frauen eigentlich glaubten, war nicht wirklich wichtig. Dass man solchen Menschen überhaupt zutraut, dass sie durch ihr negatives Verhalten Schaden im Reich Gottes anrichten können oder, um es mal netter zu sagen, durch ihr vorbildliches Verhalten dem Reich Gottes nützen, das ist schon ziemlich großartig. Das war neu. Ich will Titus und Paulus in Schutz nehmen. Man muss gnädig sein mit den Menschen anderer Zeiten. Und man muss hoffen, dass uns auch selbst diese Gnade widerfahren wird von unseren Nachfahren, die mit Befremden auf uns und unsere Glaubenspraxis gucken. Gemeinschaft, Gelassenheit, Gnade. Am Anfang unserer Gottesdienstreihe stand hier vorne auf dem Tisch eine kleine Schale. Die Almut hatte darin etwas ausgesät. Ein Sinnbild für Gemeinde, sagten wir am Anfang, und ich hatte große Hoffnung, dass da etwas wächst und nach Möglichkeit blüht. Dann wuchs etwas und dann ist es ersoffen, als es irgendwann mal draußen stand und es furchtbar schüttete. Die Almut als weise Frau hat aber eine Zweitbesetzung in petto gehabt und die seht ihr hier vorne. So ist das manchmal im Reich Gottes. Es ist einiges gewachsen, aber das erhoffte Blühen ist ausgeblieben. Wahrscheinlich habe ich mir gedacht, ich habe keine Ahnung von Botanik, aber ich vermute, in geschlossenen Raum funktioniert das nicht so gut. Und als ich das hier so wachsen sah, habe ich mir überlegt und mich innerlich darauf eingestellt, dass ich diese Predigtreihe, die heute endet, wohl mit dem Satz beenden muss, wenn in der Gemeinde etwas wächst, dann können wir schon zufrieden sein, das Blühen dürfen wir nicht erwarten. Aber als wir am Mittwoch hier getanzt haben, habe ich gesehen, deswegen habe ich das ein bisschen in euer Blickfeld gerückt, Gott hat mir Unrecht gegeben. Wir dürfen das Blühen erwarten. Allerdings so, dass man ziemlich genau hinschauen muss. Und ihr dürft doch hinterher gerne mal rantreten und euch daran erfreuen. Es ist wunderschön, wenn man genau hinguckt und man muss ganz nah ran. Und wahrscheinlich ist es auch so im Reich Gottes, dass das in den geschlossenen Räumen nicht so gut funktioniert wie außerhalb. Gott hat seine eigenen Vorstellungen. Gott hat seine eigenen Pläne und seine eigenen Zeiten. Daran werden wir immer wieder erinnert. Was wir wissen müssen und woran wir uns immer wieder erinnern müssen, ist, dass das wahr ist. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. In Gemeinschaft und mit Gelassenheit und eben unter dieser Gnade sind wir miteinander unterwegs. Und Gott ist mit uns. Das Reich Gottes, es wächst, es wächst, es wächst und niemand weiß wie. Und manchmal blüht es sogar. Amen. Wir singen jetzt aus Feiern und Loben das Lied 363.